In der Kaserne füllt er seine Magazine mit Munition, mit seinem halbautomatischen Selbstladegewehr MR-308 von Heckler & Koch. Mit einer Pistole und rund 200 Schuss Munition macht er sich dann mitten in der Nacht auf den Weg zu seinem ersten Ziel. Seine sogenannten Primärziele, die er unbedingt töten wollte, das waren Nils und das war die beste Freundin seiner Frau, Stefanie. Stefanie ist wach geworden von all dem Lärm und fast reflexartig rennt sie von ihrem eigenen Schlafzimmer in das Kinderzimmer ihrer dreijährigen Tochter. Und sie nimmt dann ihre dreijährige Tochter Ronja schützend vor sich auf den Arm und sitzt auf dem Bett des Kinderzimmers. Und in dem Moment kommt Florian dann in dieses Kinderzimmer. Er sieht Stefanie und er eröffnet dann sofort das Feuer auf sie. Und sie wird dann getötet mit rund 14 Schuss, die sie und ihre Tochter Ronja treffen.
Der Soldat Florian G. tötet in der Nacht zum 1. März 2024 insgesamt 4 Menschen. Er gesteht die Tat. Es ist also klar, er hat's getan. Aber dann im Gerichtssaal wendet sich plötzlich das Blatt.
Es haben sogar Angehörige gesagt und auch Beobachter, Freunde aus dem Umfeld von Juliane und Florian, dass sie der Meinung sind, dass eigentlich Juliane mit auf der Anklagebank hätte sitzen müssen.
Das, was der Soldat Florian G. da im März 2024 getan hat, lässt bis heute viele ratlos zurück. Obwohl der Gerichtsprozess Florians Schuld klärt und seine Motive beleuchtet, sagen die Anwälte, die am Prozess beteiligt sind, diese Tat hätte nicht verhindert werden können. In unserer ersten Folge zu dem Fall hat uns NDR-Investigativjournalistin Lea Struckmeier erzählt, was in der Mordnacht genau passiert ist. Heute geht es darum, was im Gerichtssaal passiert ist. Hallo Lea.
Hallo Victoria.
Lea hat mit ihrem Kollegen Hendrik Maaßen für Panorama 3 diesen besonderen Prozess verfolgt. Sie hat mit Angehörigen gesprochen und auch mit der Anwältin des Täters Florian G.
Ich habe noch nie einen Prozess erlebt, in dem auch nach meinem Plädoyer die Nebenklage auf mich zugegangen ist und da sehr, sehr warme Worte gefunden hat und noch nie so viele Zuschriften tatsächlich erhalten und Kontaktaufnahmewünsche an Herrn G.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 5. Juni. Wenn ihr jetzt merkt, Folge 1 habe ich noch nicht gehört, dann drückt hier am besten kurz auf Pause und hört die Folge 1 zuerst. Und wir springen jetzt in den Mordprozess vor dem Landgericht Verden. Lea.
Also der Gerichtsprozess, der beginnt im Grunde genommen wie jeder andere Mordprozess. Die Staatsanwaltschaft verliest die Anklage, er ist wegen mehrfachen Mordes angeklagt. Nach und nach sind wir dann tiefer eingestiegen und haben ja auch Prozesstag für Prozesstag verfolgt. Und es ist Anfang des Jahres 25, also der Mordprozess läuft seit einigen Monaten. Und jetzt will das Gericht verstehen, was war jetzt eigentlich in der Ehe los von Florian G. und seiner Frau Juliane. Und bei diesen Prozesstagen, als es dann also um die Beziehung der beiden ging und auch um die Freundschaft von Juliane und ihrer besten Freundin, da ist dann schon was ziemlich Bemerkenswertes passiert. Auf einmal ging es dann darum, was eigentlich seine Frau Juliane falsch gemacht hat. Es wurden dort sehr, sehr viele WhatsApp-Nachrichten verlesen und auf einmal wirkten diese Prozesstage so ein bisschen wie eine Aneinanderreihung von Verfehlungen, die sich Juliane, seine Frau, geleistet hat. Stundenlang wurden dort WhatsApp-Nachrichten verlesen, die Juliane und er sich geschrieben hat, die Juliane sich mit ihrer besten Freundin geschrieben hat. Also sehr, sehr private Nachrichten, von denen keiner von all denen jemals gedacht hätte, dass sie öffentlich verlesen werden.
Als die Tat passiert, also als Florian G. die 4 Menschen tötet, da ist klar, dass sich Juliane S. von ihm trennen will. In Folge 1 haben wir ja über diese Phase ein bisschen gesprochen. Jetzt wird das vor Gericht noch einmal zum Thema. Worum geht's in diesen privaten Messenger-Nachrichten, die da beim Prozess ausgebreitet werden?
Also es ging zum Beispiel darum, dass sie ja ihren Mann betrogen hat mit Nils. Es ging sehr viel um ihr Verhalten. Dann gab es da zum Beispiel eine Babyparty und die wurde für sie organisiert oder die hat sie mitorganisiert. Und sie hat zu dieser Babyparty Nils, ihren neuen Freund, eingeladen, aber eben nicht ihren Ehemann Florian, den Vater dieses Kindes. Das wurde wirklich sehr intensiv thematisiert. Dann wurden Nachrichten verlesen von ihrer besten Freundin, wo die ja auch sehr ungut über Florian gesprochen hat. Dazu kam noch, Julianes Schwester und ihre Mutter haben dann ausgesagt als Zeugen vor Gericht. Und auch die hatten in ihren Aussagen ja relativ viel Verständnis bis zum Zeitpunkt der Tat für Florian G. Also es wurde immer wieder deutlich, bis zum Zeitpunkt der Tat hat er sich eigentlich vorbildlich verhalten, so wurde das gesagt von Zeugen vor Gericht. Und ihre Schwester und ihre Mutter haben zum Beispiel auch eine Besuchserlaubnis im Gefängnis beantragt, weil sie ihn sehen wollten. Das waren so Momente, da haben wir auch im Gerichtssaal gemerkt, wenn wir so Gespräche mitbekommen haben zwischen anderen Reportern, die dort waren, zwischen anderen Beobachtern, einfach der Öffentlichkeit, Bekannten, die dann dort den Prozess verfolgt haben, auch im Gerichtssaal, da ist schon die Stimmung ein bisschen gekippt. Und einige haben dann sogar gesagt, dass auch Juliane eigentlich auf der Anklagebank sitzen müsste. Und das fand ich schon ziemlich, ziemlich krass.
Also eigentlich geht es doch darum, den Tathergang zu klären und auch eine Schuldfrage vor Gericht. Aber warum ist es da eigentlich so wichtig, was Juliane und ihre Freundin per WhatsApp besprechen bezüglich dieser Trennung?
Ja, das haben wir uns auch immer wieder gefragt, warum wir uns stundenlang hier WhatsApp-Nachrichten anhören, in denen auch so ganz banale Dinge besprochen wurden teilweise. Also das Gericht hat gesagt, dass sie schon auch rausfinden müssen, wie es zu der Tat kommen konnte. Also nicht nur, was ist tatsächlich passiert, wie ist diese Tat abgelaufen, sondern wie konnte es dazu kommen? Was hat das ausgelöst? Also da geht es ja zum Beispiel auch darum, dass die sogenannten Mordmerkmale müssen geklärt werden. Also war das eine Tat, die aus langer Hand geplant wurde? War das eine Tat, die im Affekt geschehen ist? War das eine Tat, jetzt hypothetisch, ist Florian G. so lange gedemütigt worden, dass er nicht anders konnte, jetzt so ins Blaue gesprochen, ne? Also das sind halt so Fragen, die das Gericht versucht zu klären. Und deshalb sind die da auch so tief in die Beziehung und in die Eheprobleme und auch in diese WhatsApp-Nachrichten dann teilweise eingetaucht. Der Richter hat das, als er sein Urteil am Ende verkündet hat, auch nochmal deutlich gemacht. Es ging nicht darum, Juliane irgendwie da durch den Schmutz zu ziehen oder einfach nur intimste Details ans Licht zu bringen, einfach unangenehme Fragen zu stellen oder die Neugierde zu befriedigen, sondern es ging einfach wirklich darum zu verstehen, was Florian G. dazu getrieben hat.
Gleichzeitig gibt es Sympathien für den Angeklagten, für Florian G. Woher kommt dieser Eindruck?
Also was wir immer wieder gehört haben von Menschen, die den Prozess beobachtet haben, auch was wir in Zeitungsartikeln gelesen haben, war sehr viel Verständnis. Also wenn wir uns zum Beispiel Kommentare unter Zeitungsartikeln, die sich mit dem Fall beschäftigt haben, gelesen haben, dann haben diese Kommentare zum Beispiel sowas gesagt wie, ja, bei so einer Frau wäre ich auch zum Mörder geworden oder ah, das kann ich verstehen und der arme Typ. Also er hat sehr viel Sympathie da wegbekommen. Mhm. Und er selber hat sich durchaus als Opfer gesehen. Ja, auf jeden Fall.
Florian G. hatte ja kurz nach seiner Tat so eine Art Bekennerschreiben verfasst, hast du erzählt. Darin hat er ja mehr oder weniger die anderen direkt verantwortlich gemacht für seine Tat. Ist er dabei geblieben?
Also Florian G. hat sich ganz am Ende des Prozesses, an einem der letzten Prozesstage, hat er sich selber ausführlich zu den Taten geäußert. So hat er erstmal von seiner Verteidigerin eine sehr lange Erklärung, ein Geständnis verlesen. Und dann hat er das selber noch ausgeführt, hat er zum Beispiel gesagt, die wollten meine Zukunft ruinieren. Also er hat sich da so ein bisschen als Opfer eines Komplotts eigentlich oder einer Verschwörung gesehen. Alle haben es auf ihn abgesehen und dann konnte er nicht anders. Das war so seine Perspektive. Und das war schon außergewöhnlich, dass es einen Täter gibt, einen Mörder gibt, der wirklich fast eine Stunde lang vor Gericht ganz ausführlich auf alle Fragen, die noch offen sind, antwortet. Egal, wer die Frage gestellt hat, ob nun Richter oder Nebenklage oder Staatsanwaltschaft. Also das wirkte auf uns extrem sachlich, extrem kühl. Es schien auch so, als ob er ziemlich nervös war. Er hat wahnsinnig schnell geredet. Man konnte ihm wirklich kaum folgen. Also man musste sich wirklich ein paar Minuten darauf einlassen, auf dieses irrsinnig schnelle Sprechtempo. Und die Sachen, die er dann dort aber gesagt hat, war eine ganz, ganz sachliche Beschreibung seines, so hat er es selber beschrieben, Einsatzes, in dem er sich da gesehen hat.
Also er hat weiterhin das Wort Einsatz benutzt, genau. Ja? Also das Wort für einen Bundeswehreinsatz, was ja einfach ein total unpassender, schräger Vergleich ist für Morde und Racheaktionen an Zivilpersonen.
Ja, er hat nochmal ganz deutlich gesagt, das war für mich wie ein Bundeswehreinsatz. Ich habe mich vorbereitet, wie ich mich immer vorbereite. Ich habe mich gefühlt, wie ich mich immer gefühlt habe. Und er hat dann diese prägnanten drei Wörter gesagt, rein, suchen, vernichten. So hat er die Morde beschrieben. Und er hat dann noch sehr sachlich beschrieben, wie er vorgegangen ist. Er hat zum Beispiel gesagt, erzählt, wie er an Tatort 1, wie er Nils umgebracht hat zum Beispiel. Und sagte dann, er habe ihn angeschossen. Nils hat dann wohl geschrien vor Schmerzen und dann, so hat es Florian am Ende gesagt, hat er ihn erlöst von den Schmerzen. Was also eine Umschreibung ist, als ob Nils ein Tier wäre, was man erlösen muss von den Schmerzen. Ganz davon abgesehen, dass er ihm selber ja diese Schmerzen überhaupt erst zugefügt hat. Also das war sehr, sehr befremdlich zu hören. Er hat dann selber auch das Wort benutzt, also er hat dann selber gesagt, dass er seinen Körper als Kugelfang benutzt hat, so hat er das beschrieben. Also auch.
Was ist nochmal ein Kugelfang? Das ist so ein militärischer Fachbegriff.
Genau, ne? Das ist am Ende einer Schießbahn, einer Schießanlage, wo man halt Schießen übt, gibt es ganz am Ende einen Kugelfang, der halt diese ganzen Kugeln auffängt, damit die nicht auch wild umherspringen und damit die irgendwo halt gestoppt werden.
Am Schießstand ist es also dazu da, damit nichts anderes kaputt geht, damit niemand zu Schaden kommt. Aber wozu braucht Florian G. sowas in diesem Moment?
Ein Soldat hat es vor Gericht so ausgesagt, dass es eine umstrittene Technik ist, die wohl manche bei der Bundeswehr lehren, andere wiederum nicht. Und zwar, wenn ein Scharfschütze oder Präzisionsschütze seinen einen Schuss abgefeuert hat, also sein Ziel getötet hat, dann entleert der Schütze sein komplettes Magazin auf sein Opfer, um sozusagen das ganze Adrenalin und Cortisol, um den ganzen Stress abzubauen. Und Florian sagt von sich selber, dass er genau das auf den Körper von Nils getan hat. Also er entleert dann sein restliches Magazin auf den toten Körper von Nils.
Das andere, was auffällt, ist diese seltsame Auffassung von Bundeswehrarbeit. Solche Morde als Einsatz zu bezeichnen, im Militärsprech auf Fragen vor Gericht zu antworten.
Ja, also ich glaube, dieses Szenario ist für die Bundeswehr, glaube ich, ein Horrorszenario, dass ein Soldat anscheinend das Training und vielleicht auch Drill, wenn man es so bezeichnen will, so verinnerlicht hat, dass sich das irgendwann so verselbstständigt und ja sich auf einmal gegen Zivilisten wendet, was ja absolut, absolut das Gegenteil von dem ist, was die Bundeswehr eigentlich erreichen will. Das konnte niemand so richtig auch in dem Prozess, auch seine Kameraden oder Vorgesetzten, die ausgesagt haben, nachvollziehen, warum er als Soldat, warum das so in ihn übergegangen ist, dass er seine soldatischen Fähigkeiten für einen Mord verwendet hat.
Und ich frage mich, wird nicht jemand eigentlich überprüft, bevor oder während er mit Waffen arbeiten darf, als Soldat arbeiten darf, ob der psychologisch dafür geeignet ist?
Also es deutet nichts in der Akte darauf hin. Was wir dazu sagen können, ist, dass er tatsächlich kurz vor der Tat eigentlich so gesehen erst befördert worden ist. Also erst kurz vor der Tat hat er es zu den sogenannten spezialisierten Kräften der Fallschirmjäger geschafft. Das ist eine Gruppe, ja fast schon Elitesoldaten, kurz vor KSK, vor der Eliteeinheit der Bundeswehr. Und Florian G. hat kurz vor der Tat noch diese Aufnahmeprüfung geschafft. Er wurde vom militärischen Abschirmdienst, vom MAD, wurde er wenige Tage vorher von denen überprüft und hat auch von denen sein Okay bekommen, dass er in dieser Einheit sein darf.
Also, wir hören im Gerichtssaal, wie systematisch Florian G. vorgegangen ist. Wir bekommen Einblick in die Gedankenwelt eines Täters, eines Soldaten, der vor kurzem noch in einer Überprüfung als tauglich bezeichnet worden ist, der hier aber diese Fähigkeiten missbraucht und mordet. Wieso bekommt er jetzt dafür diese Empathie?
Ja, also wir haben uns versucht, das so zu erklären, dass für viele, glaube ich, diese Tat so unfassbar und so unbegreiflich eigentlich war, dass sie versucht haben, noch irgendwo anders Schuldige zu finden. Also, dass einige versucht haben, sich diese Tat irgendwie begreifbar zu machen und da einfach noch andere Schuldige zu sehen, weil dass ein Mann einfach irgendwann einfach so sich zu einem mehrfachen Mord entschließt, das kann man nicht nachvollziehen. Und ich glaube, da haben viele dann die Frau als Feindbild irgendwie gesehen. Und ich glaube, das hat dann auch gepasst. Und sie hat selber vor Gericht auch nicht ausgesagt. Sie hat ihre Aussage verweigert und konnte sich natürlich dementsprechend die ganze Zeit auch nicht rechtfertigen oder ihre Sicht der Dinge darstellen. Und ich glaube, einige haben vergessen, dass sie ja auch ein Opfer einfach dieser Taten ist und dass sie sehr, sehr viel verloren hat dadurch. Und das ist aus meiner Sicht völlig unverständlich, wie man sie als Mittäterin oder als Mitschuldige in irgendeiner Art und Weise darstellen kann, wenn diese Tat, um die es ja geht, sowas von unproportional, also sowas von nicht in Relation steht zu dem, was sie vielleicht getan hat. Ja, sie hat ihren Mann betrogen, ja, in der Trennung läuft vielleicht nicht alles dann ganz fair am Ende ab, aber also welche Trennung verläuft völlig unproblematisch, ganz ohne Konflikte, ohne Streit? Das ist natürlich alles keine Erklärung oder Rechtfertigung für einen mehrfachen Mord.
Schauen wir nochmal auf die Frage, hätten diese Taten wirklich nicht verhindert werden können? Nochmal kurz zurück. In der ersten Folge hatten wir gehört, dass die Polizei eine sogenannte Gefährderansprache bei dem späteren Täter Florian durchgeführt hat. Florian versichert, dass er keine Gefahr mehr ist und nur wenige Tage danach ist er dann zum Mörder geworden. Ist da vielleicht was schiefgelaufen? Das war ja eigentlich genau dafür gedacht, eine Gefahr zu bannen. Ist das vielleicht einer der Gründe oder eine Stelle, an der etwas hätte verhindert werden können?
Ja, die Gefährderansprache hat ja am Ende genau das eigentlich ausgelöst, was sie verhindern sollte, nämlich eine Straftat, eine Eskalation. Und die Ermittler der Mordkommission sind am Ende ihres Abschlussberichtes, kommen die eben zum Schluss, dass die Gefährderansprache sozusagen der letzte Auslöser für Florian G. war und dass er danach eben, hat er angefangen, die Tat zu planen und danach ist es zum Mord gekommen. Auch wir haben die ganze Zeit gehört von Anwälten, von Verteidigung, diese Tat hätte man nicht verhindern können. Der Florian G. war so entschlossen, das zu tun, das hätte man nicht verhindern können. Und wir haben uns dann aber die Gefährderansprache genauer angeguckt, weil wir uns gefragt haben, stimmt das so? Also das fängt an, in dem Moment, als Nils und Juliane bei der Polizei sitzen und Florian anzeigen wegen Bedrohung. Der Beamte, der die Anzeige aufgenommen hat, der nimmt das ja erstmal ziemlich ernst. Und der macht daraufhin was. Er kontrolliert das Waffenregister. Das heißt, in dem Moment sieht er dann auch, Florian G. ist Waffenbesitzer und hat mehrere Waffen und er sieht diese Waffen dort aufgelistet. In diesem Moment müsste er jetzt eigentlich die zuständige Waffenbehörde darüber informieren, dass also ein Waffenbesitzer angezeigt wurde.
Wegen Bedrohung.
Genau, weil das so ein Fall wäre, wo natürlich die Zuverlässigkeit eines Waffenbesitzers doch schon stark gefährdet wäre, wenn ein Waffenbesitzer wegen Bedrohung angezeigt wird. Dieser Beamte hätte dann also die Waffenbehörde informieren sollen. Die Waffenbehörde hätte daraufhin zum Beispiel eine Prüfung bei ihm durchgeführt, wäre unangekündigt vorbeigekommen. Der Beamte informiert die Waffenbehörde aber nicht. Das ist sozusagen das erste Versäumnis, was passiert ist. Es ist noch was Zweites passiert. Also die Polizei hat das ja ernst genommen und schickt dann ja noch am gleichen Abend zwei junge Streifenbeamte los, die diese Gefährderansprache durchführen sollen. Diese beiden Beamten werden allerdings bei der Übergabe nicht darüber informiert, dass Florian G. tatsächlich Waffen zu Hause hat. Und sie waren auch nicht über die gesamte Situation informiert, was eigentlich im Vorfeld passiert ist. Also sie wussten nichts von dieser Situation im Wohnzimmer, als Florian G. zum Waffenschrank gegangen ist, wegen der sich ja eigentlich Nils und Juliane überhaupt so bedroht gefühlt haben. Das heißt, sie waren ja eigentlich nur halb informiert, sind die in diese Situation reingegangen. So, die haben im Prinzip ihr Gefährderansprachenprogramm abgefahren, so wie sie es immer abfahren.
Ihr habt in meinen Augen völlig versagt. Das hätten Leute überleben können, wenn ihr euren Job richtig gemacht hättet.
Das ist Andrea Otto, die Ex-Frau von Nils, einem der Opfer.
Weil wegen der Anzeige von Bedrohung plus Waffenbesitz, warum wurde da nichts gemacht? In dem Sinne, außer diese Ansprache. Man hätte die Waffen ja eventuell mit einbeziehen können, also wegnehmen können.
Was ist dran an diesem Vorwurf dieser Angehörigen? Gibt es dazu noch andere Einschätzungen?
Das ist ja für die eine Standardmaßnahme. Die haben vor Gericht gesagt, sowas machen wir fast täglich. Ja, allerdings, wie das Ganze abgelaufen ist, ist nach allen Erkenntnissen, die die Polizeiforschung und die Kriminologie hat, nicht die Art und Weise, wie Gefährderansprachen in solchen Situationen, in denen auch Beziehungsgewalt im Raum steht, das war nicht die Art und Weise, wie eine Gefährderansprache hätte ablaufen sollen.
Unter Kriminologen sagt man ganz gerne, der gefährlichste Mensch ist derjenige, der überhaupt nichts zu verlieren hat.
Wir haben dazu mit Michael Jasch gesprochen. Michael Jasch ist Strafrechtler und Kriminologe und lehrt an der Polizeihochschule Nordrhein-Westfalen. Und der hat auch ganz deutlich gesagt, das war ein Versäumnis, hier nicht die Waffenbehörde einzuschalten.
Ein naheliegender und korrekter Weg wäre gewesen, Bedrohungsvorfälle und Bedrohungsstrafanzeigen tatsächlich der Waffenbehörde zu melden. Und diese Behörde hätte dann die Aufgabe gehabt, die sogenannte waffenrechtliche Zuverlässigkeit einer Person dann zu prüfen.
Also Michael Jasch hat uns gesagt, dass solche Situationen, in der Gefährderansprachen bei Beziehungskonflikten durchgeführt werden, da hat man es bei den Beschuldigten immer mit einer Art Sprengsatz zu tun, weil das alles Situationen sind, die emotional extrem geladen sind. Dass es immer wieder zu Eskalation gekommen ist. Also dass diese Gefährderansprache gar nicht präventiv gewirkt hat, also eine Straftat verhindert hat, sondern dass am Ende genau das passiert, was ja auch in diesem Fall passiert ist, dass es nach der Gefährderansprache eigentlich erst zu einer Eskalation kommt. Und deshalb müssen die bei Gefährderansprachen in Beziehungskonflikten eigentlich ganz interdisziplinär reingehen. Mit Psychologen im besten Fall, mit Sozialarbeitern. Das muss nachgearbeitet werden. Da muss ein paar Tage später nochmal kontrolliert werden, ob das Ganze jetzt erfolgreich war, ob sich alles wieder beruhigt hat. Also eigentlich sind das Situationen, die ganz genau vorbereitet und nachbearbeitet werden müssen. Und das ist in diesem Fall nicht passiert. Und wir haben die Polizei natürlich dazu angefragt. Geantwortet hat uns dann gleich das Innenministerium Niedersachsen. Und das Innenministerium Niedersachsen hat tatsächlich in der Antwort auch gewisse Versäumnisse eingeräumt. Und hat zum Beispiel gesagt, dass jetzt überarbeitet wurde, wie so eine Gefährderansprache durchgeführt werden soll. Also die Kommunikation soll verbessert werden. Es muss jetzt immer sofort die Waffenbehörde informiert werden, wenn es zu solchen Sachverhalten mit Waffen kommt. Ja, also die haben in gewisser Weise eingeräumt, dass da vorher einiges, ja, nicht so optimal gelaufen ist.
Also hätte eine umsichtigere Gefährdeansprache diese Tat dann vielleicht doch verhindern können?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Antwort natürlich immer spekulativ bleibt. Die Antwort ist sicherlich möglicherweise. Es ist der einzige Punkt eigentlich, an dem wir ansetzen können, wo man sagen kann, da hätte wirklich was anders laufen können. Das ist auch ein Punkt, aus dem man, glaube ich, lernen kann, aus dem auch die Polizei lernen kann in dem Moment. Gleichzeitig muss man vor allem den Beamten, die die Gefährderansprache durchgeführt haben, auch durchaus die in Schutz nehmen und sagen, dass so eine Gefährderansprache ein unglaublich schwieriger Moment auch ist. Und niemand konnte im Vorfeld dieser Tat Florian G. in den Kopf gucken und ahnen, was passiert. Und dementsprechend konnten das auch nicht die Beamten. Vielleicht hätte das etwas verhindert. Vielleicht hätte es etwas verhindert, wenn die Waffenbehörde davon gewusst hätte. Vielleicht hätte es etwas verhindert, wenn ihm die Waffen weggenommen worden wären. Vielleicht hätte er dann zumindest 2 Menschen weniger getötet. Vielleicht aber auch nicht. Also selbst wenn die Polizei direkt seine Waffen beschlagnahmt hätte oder wenn dann nach einigen Tagen die Waffenbehörde seine Waffen beschlagnahmt hätte, hätte das die Tat verhindert. Also die Anwälte der Nebenklage, die sind zum Beispiel davon überzeugt, selbst wenn er seine Waffen nicht mehr gehabt hätte, dann hätte er das im Zweifelsfall mit bloßen Händen getan. Oder er hätte sich Waffen anderweitig irgendwie besorgt. Auch das werden wir am Ende nicht wissen können. Sicherlich hätte es bestimmt geholfen, wenn die Waffen nicht so einfach verfügbar gewesen wären. Ob das am Ende den Mord komplett verhindert hätte, ist fraglich.
Ja, und die Frage bleibt also, hätte diese Tat nicht doch irgendwie verhindert werden können?
Also wir haben uns diese Frage ja auch eigentlich jetzt ein Jahr lang gestellt und wir haben immer wieder versucht, darauf eine Antwort zu finden. Aber eigentlich ist es fast die falsche Frage, weil wir können darauf keine befriedigende Antwort finden. Dieser Fall ist eigentlich eine Aneinanderreihung von vielen Punkten, an denen vielleicht etwas hätte anders laufen können. Es ist so, man kann das fast beschreiben, als ob es vielleicht im Leben von Florian G. viele Kipppunkte gegeben hat, die am Ende dazu geführt haben, dass er zum Mörder geworden ist. War es seine Kindheit? War es der Auslandseinsatz der Bundeswehr? War es seine Bundeswehrzeit? War es sein verletzter Stolz? War es auch am Ende die toxische Männlichkeit? War es die Demütigung? Das sind Sachen, die am Ende irgendwie spekulativ bleiben, obwohl wir ja so viel eigentlich wissen. Er hat uns ja so ausführlich geantwortet, warum es dazu gekommen ist. Es ist einfach, er hat sich dazu entschlossen, zum Mörder zu werden. Und das kann man, glaube ich, nicht nachvollziehen. Aber er hat sich dazu entschlossen. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen damit abfinden, dass es Taten wie diese gibt und auch weitergeben wird, wo ein Mensch zum Mörder wird. Und niemand hat das vorher geahnt oder hätte das gedacht.
Wie endet dieser Prozess?
Also der Prozess endet am 28. Februar. Florian G. wird an diesem Tag zu lebenslänglicher Haft verurteilt wegen Mordes an 3 Personen und wegen fahrlässiger Tötung an dem 3-jährigen Kind von Stefanie. Das Gericht stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest. Und ja, das bedeutet, dass Florian G. Nicht vorzeitig entlassen werden kann. Und die Verteidigung, die ist dann inzwischen in Revision gegangen.
Wie geht es denn den Angehörigen nach dem Prozessende, also denjenigen, die das alles auch zum Teil direkt mitbekommen haben?
Ja, also nach dem Prozess, das Urteil ist gesprochen, der Täter ist jetzt in Haft, bleiben vor allem in diesem Fall viele, viele Angehörige übrig, von denen viele wirklich schwer traumatisiert sind und für die geht es jetzt mit dem Ende dieses Prozesses eigentlich nochmal richtig los mit der Verarbeitung. Und die bleiben und deren Verlust bleibt. Und die haben durch diese Tat und durch den Prozess haben die alle auch Bilder gesehen und Sachen gesehen, mit denen sie den Rest ihres Lebens leben müssen. Das ist zum Beispiel Andrea, die damalige Frau von Nils. Die beiden haben in Trennung gelebt und die haben ein gemeinsames Kind, Erwin. Der war zum Zeitpunkt der Tat 6 Jahre alt. Und auch sie hat sich natürlich gefragt, warum musste Nils sterben? Wie konnte es dazu kommen? Wieso konnte das nicht verhindert werden? Sie war Nebenklägerin im Prozess und war wirklich die einzige Angehörige, die es auch geschafft hat, muss man sagen, die in der Lage dazu war, an jedem einzelnen Prozesstag dabei zu sein. Und das war ihr auch wichtig.
Wie viele Tage waren das?
Also über ein halbes Jahr waren es fast wöchentliche Termine mit kleinen Unterbrechungen.
So ist meine Konfrontationsart, dass ich die ganzen Termine wahrnehme und auch durchziehe. Auch wenn ich mal meine Tage habe, wo ich sage, boah, will's nicht, ich will das eigentlich gar nicht. Auf eine Art kommt dann aber wieder nein. Du vermeidest das nicht, du stellst dich dem. Weil man ja schließlich als Angehöriger, die wir Menschen verloren haben, auch darauf hoffen, dass da irgendwas kommt, um das ganze Bild abschließen zu können und Frieden zu finden.
Um zu verstehen auch, wie es dazu kommen konnte. Und sicherlich auch, um, so hat sie es selber gesagt, um mit ihrem Sohn darüber sprechen zu können. Also er hat ja nun seinen Vater getötet, am Boden liegen sehen, hat dort schlimme Bilder gesehen und ist traumatisiert und konnte am Anfang mit seiner Mutter überhaupt nicht darüber reden, weil er ja wusste, dass sie nicht dabei war. Und er wollte ihr sozusagen diese Erinnerungen und das, was er gesehen hat, wollte er ihr gar nicht anvertrauen. Weil er ja wusste, dass sie es nicht gesehen hat. Und sie hat sich dann auch diese ganzen Tatortfotos und all sowas angeguckt.
Ich schlafe auch aktuell noch bei ihm, weil er viele Ängste hat nachts, genau. Und da oben und hier in seinem Bett hat er Puppylines. Den hat er geschenkt gekriegt von Tante Beate. Den hat sie selber genäht und hergeschickt. Und damit kuschelt er sich immer ein, wie eine Umarmung.
Und ab dem Zeitpunkt, ab dem der 6-jährige Erwin wusste, dass seine Mutter eben auch über alles Bescheid wusste, konnte er sich ihr dann öffnen und dann konnten sie sich darüber austauschen und das hilft ihm wohl auch beim Verarbeiten. Ja, also auch für Andrea sind jetzt natürlich viele Fragen beantwortet, aber trotzdem bleibt jetzt für sie ganz viel Leere im Grunde genommen zurück.
Es gibt 2 Seiten. Einmal die Erleichterung, dass das jetzt erstmal vorbei ist. Ich habe ja alle Sitzungen verfolgt. Auf der anderen Seite auch die Angst, dass die Struktur wegfällt, weil es waren feste Termine. Und irgendwo, so makaber es klingt, einen Halt gegeben hat in der Struktur, das jetzt anders aufzufüllen, damit man nicht ertrinkt in den ganzen Gefühlen und Gedanken, die man hat. Oder Bilder, die auch gezeigt worden sind, die man nicht mehr los wird.
Sie muss jetzt damit klarkommen und muss natürlich auch ihren Sohn auffangen und versucht jetzt mit ihm zusammen ja, die Zukunft zu meistern irgendwie.
Jetzt hast du dich ja mehr als ein halbes Jahr mit diesem Prozess beschäftigt. Im Vorgespräch hast du erzählt, dass du mal 4 Tage am Stück Akten gelesen hast, die ganzen Prozesstage. Eure Recherche zu der Gefährderansprache, besonders aber die langen Gespräche mit den Menschen, die den Opfern nahestanden. Was steht da für dich am Ende für eine Erkenntnis?
Also das Besondere an dieser Recherche und an diesem Prozess ist, dass am Ende eigentlich fast alle Fragen beantwortet sind. Also es ist wahnsinnig selten, dass man einen Mörder im Gericht sitzen hat und der antwortet am Ende fast 1 Stunde lang auf jede Frage eigentlich, die man hat. Und er hat uns so vieles erzählt, wie er es gemacht hat, warum er es gemacht hat, wie es in ihm aussah. Er hat so viele Fragen beantwortet und am Ende bleiben die wichtigsten Fragen aber trotzdem immer noch offen. Wieso hat er es getan? Wieso konnte das nicht verhindert werden? Und das sind Fragen, die am Ende einfach offen bleiben. Und damit müssen wir uns, glaube ich, abfinden und zufrieden geben, dass wir manche Fragen einfach nicht beantworten können.
Lea, vielen Dank dir.
Danke dir.
Lea Struckmeier hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Hendrik Maaßen für das Format Panorama 3 eine halbstündige Doku zu diesem Fall gemacht. Der Mehrfachmord von Schesel. Wieso tötete Florian G.? Findet ihr in der ARD Mediathek und den Link dahin natürlich auch in unseren Shownotes. Autoren dieser Folge sind Stefan Beuting und Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Christine Frey, Jonas Teichmann, Konrad Winkler, Jan Stahlmann und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ciao. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Im Podcast Sprechen wir über Mord spricht ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Zusammen schauen sie ganz besondere Fälle an im Hinblick auf die Fragen, was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord, gibt's jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.